Ja, ich bin heute Abend was über die Wohnungsfrage erläutern. Eine Frage in Anführungsstrichen, die so alt ist wie der Kapitalismus im Moment gerade wieder heftig hochkocht. Und möchte mich damit auseinandersetzen, worum geht es da eigentlich, mit was ist man da eigentlich konfrontiert auf dem Wohnungsmarkt, wenn man als Mieter unterwegs ist und feststellt, man findet keine. Der Ausgangspunkt der ganzen Debatte ist eine allgemein anerkannte Wohnungsnot. Soweit allgemein anerkannt, dass selbst die Bundesregierung im Jahr 2018 einen Wohngipfel organisiert hat und die Wohnungsfrage zu einer der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit erklärt. Nun gut, man wird ja sehen, was davon zu halten ist. Es gibt ja erstens nicht nur die Anerkennung, dass dieses ein grundlegendes Problem der Gesellschaft ist, überhaupt, nicht bloß der Betroffenen, sondern überhaupt, sondern es gibt lauter gute Vorschläge, wie man dieser Problemlage beikommen könnte. Die einen wettern gegen Immobilienhaie und Grundstücksspekulanten und sagen, der Staat soll sich mal energisch darum kümmern, mit so Maßnahmen wie Mietendeckel oder sowas, dass diese Spekulation, diese Preistreiberei unterbunden wird. Die andere Seite, die Eigentümergesellschaften und so Parteien wie die FDP stellen sich auf genau den entgegengesetzten Standpunkt und sagen, es kommt überhaupt nicht in die Tüte, ganz im Gegenteil. Wenn man den Eigentümern Vorschriften macht und Fesseln beim Preiserhöhen anlegt, dann lohnt sich das Investieren in diesen Bereich überhaupt nicht mehr, dann bauen sie erst recht keine Wohnung und dann steigen die Mieten erst recht und die müssen es ja wissen, sie legen sie ja schließlich fest. Ich will erstmal ein paar einsteigende Überlegungen zu diesen Vorschlägen, zu diesen Alternativen sagen, die da unterwegs sind. Erstmal so viel. Die beiden Parteien, Streitparteien, sind sich in einer Frage total einig, dass nämlich das Problem der Wohnungsnot eines des richtigen Verhältnisses zwischen Markt und Staat ist. Die einen sagen, hier in dieser Abteilung der freien Marktwirtschaft funktioniert der Markt nicht, der doch sonst dafür zuständig ist, Angebot und Nachfrage zur Deckung zu bringen, zusammenzubringen und darüber Bedarf und Versorgung zumindest im Großen und Ganzen zu organisieren. Sie gehen so weit, sogar zu sagen, das soll auch gar nicht so sein. Es gibt den Slogan, Wohnen darf keine Ware sein. Hier soll das Prinzip, was eigentlich bei Autos und Brötchen ganz im Prinzip jedenfalls in Ordnung ist, nicht gelten, sondern tatsächlich sowas wie eine Art Planwirtschaft organisiert sein, damit das Wohnen überhaupt geht. Und die anderen lehnen genau exakt dies sehr konsequent ab. Die geben vielmehr den staatlichen Auflagen die Schuld dafür, dass die Wohnungsfrage nicht gelöst wird. Ihrer freien Meinung nach wird hier überhaupt nur dann investiert, wenn diejenigen, die das Geld zu investieren haben, freien Lauf gelassen wird in ihrem Interesse daran, die Preise so zu gestalten, damit sie sich für sie lohnen. Das ist also schon eine ziemlich fundamentalistische Debatte. Da geht es nicht um die eine oder andere oder den einen oder anderen Vorschlag, sondern erst sehr grundsätzlich darum, wie eigentlich dieser Markt zum Kapitalismus passt. Ob eigentlich auf diesem Markt die Prinzipien, die grundsätzlichen Prinzipien herrschen sollen, die sonst in der Gesellschaft anerkannterweise zur Problemlösung da sind. Das sind die einen, die sagen, hier herrscht zu viel Kapitalismus. Oder auch ganz im Gegenteil, gerade die Art und Weise, wie der Staat diese Abteilung seiner Produktion und seines gesellschaftlichen Lebens betreut, überhaupt schuld dafür ist. Also hier herrscht eigentlich im Gegenteil viel zu wenig Freiheit für diejenigen, die doch gesellschaftlich dafür zuständig sind, den Wohnraum zu schaffen. Warum das eigentlich so ist, kommt aber in dieser Debatte eigentlich immer nur negativ vor. Was man erfährt ist, dass es auf diesem Markt in der Tat anders zugeht, als wie man es von Autos und Brötchen kennt. Dass die Wohnung tatsächlich sowas ist wie eine besondere Ware, dass sie nicht dasselbe ist wie Autos und Brötchen, das wird zwar einerseits unterstellt, aber die Frage in gewisser Weise, warum das, was eigentlich, wo eigentlich der Unterschied liegt und was der Grund dafür ist, gar nicht angegangen, sondern immer nur negativ gefasst als Fehlleistung, als Mangel, der in dieser Sphäre herrscht und der dazu führt, dass Leute nichts zum Wohnen finden oder nur zu Preisen, die zu ihrem Einkommen nicht passen. Deswegen will ich mich genau dieser Frage, warum ist es eigentlich so? Warum ist eigentlich diese Sphäre so besonders? Was zeichnet die eigentlich aus? Wie ist die organisiert und wie passt die oder passt die nicht zum sonstigen Produzieren und Konsumieren in unserer Gesellschaft, zum Geldverdienen? Will ich mich dieser Frage mal widmen und mal ein bisschen grundsätzlich was darüber erzählen, worum es da eigentlich geht und warum es da deswegen so zugeht, wie es zugeht. Man kann sich in einer Hinsicht, das stelle ich mal als These vorweg, allerdings sicher sein. Mit all den Dingen gut gemeinten Vorschlägen wird das ausgerufene Problem ganz gewiss nicht gelöst. Und zwar deswegen nicht, weil ja der ganze Ausgangspunkt, das wie gesagt die These, die ich hier beweisen will, der ganze Ausgangspunkt darin besteht, dass das, um was es da geht, um die Benutzung von Grund und Boden durch Grundeigentümer oder durch diejenigen, die irgendwo wohnen oder ihre Fabrik hinstellen wollen, dass es sich dabei um privates Eigentum handelt und dass die Eigenart des privaten Eigentums in dieser Sphäre da für Entwicklung und Probleme sorgt, die es tatsächlich anderswo in kapitalistischen Wirtschaften so nicht gibt. Es fängt also ein bisschen grundsätzlich an, aber wir kommen schon noch zum Mieter zurück irgendwann. Ich will mal mit der Diagnose anfangen, Wohnungsnot, was ist das eigentlich? Das Besondere an dieser Diagnose, die Wohnungen fehlen einfach. Übrigens, dass das ein anerkanntes Problem ist, dass wirklich objektiv Wohnungen fehlen, kann man dem entnehmen, was die Regierung auf ihrem Wohngipfel 2018 beschlossen hat. Sie hat nämlich im Prinzip Überlegungen in die Richtung angestellt, der Staat muss sich darum kümmern, dass überhaupt Wohnraum geschaffen wird. Ein Anliegen, was man sonst eigentlich aus unserer Gesellschaft nicht kennt, weil dort die Produktion und die Verteilung nützlicher Güter den privaten Berechnungen der Unternehmen unterworfen ist und aller Welt ja meint, dass man das damit diese Gesellschaft auch gut fährt und der Reichtum wächst, um den es hier in dieser Gesellschaft geht. Die Mangelanzeige, zu wenig Wohnungen, zu wenig von diesem nützlichen Ding, passt eigentlich gar nicht zur Marktwirtschaft. Erstens mal passt es schon ideologisch nicht zu ihr. Die lobt sich ja sonst immer gerade dafür, dass sie die beste Form des Wirtschaftens sei, dass die Versorgung beständig optimiert und auf alle festgestellten und denkbaren Mängel ein Allheilmittel kennt. Und dieses Allheilmittel, das kennt da auch jeder, das heißt Geld. Wenn irgendwo was fehlt, wenn irgendwo jemand was nicht bekommt, was er braucht, dann muss in irgendeiner Form da Geld hin, damit sichergestellt wird, dass er es trotzdem braucht, als Investition, als Innovation, als Subvention, als Transferleistung, wie auch immer. Aber die Rede ist nicht davon, dass da Gegenstände fehlen, sondern dass das Geld fehlt, die Gegenstände, die es gibt und die allseitig und im Überfluss produziert werden, sich zu besorgen.
Ich denke, es geht um bezahlbaren Wohnraum.
Bitte?
Ich denke, es geht um bezahlbaren Wohnraum.
Nein, es geht nicht einfach um, da komme ich noch zu, es geht nicht einfach um bezahlbare Wohnungen.
Es stimmt doch gar nicht, dass es einen absoluten Mangel an Wohnungen gibt, sondern ein Mangel im Verhältnis dazu, wie das Immobilienkapital eine profitliche Nachfrage ausnutzen kann und auch tut.
Ja. Und unter diesem Maßstab gibt es zu wenige. Genau das habe ich gesagt.
Und auch dein Argument bestätigt das von vorgetragene weil auch in Sachen, jeder Geldbeutel muss ein Angebot kriegen, an dem wir verdienen können. Das ist der Kapitalismus ansonsten und keine Erfindung, wie sagt man da, verlegen. Also auch wenn du sagst, es geht um bezahlbaren Wohnraum, was jetzt erstmal gar nicht das grundlegende Argument ist, gibt es diesen Sachverhalt, dass es da offensichtlich nicht so ist, dass es dann ein absolutes Billigprodukt, das gibt es dann von mir aus in dem, was an Wohnungen hingestellt werden könnte und kann, aber es gibt es nicht so, dass dann auch für den kleinsten Geldbeutel Wohnungen zur Verfügung stehen.
Wir müssen uns gar nicht darüber streiten, dass es um bezahlbaren Wohnraum geht. Der Punkt ist ja gerade der, ich komme da noch mehr drauf zu sprechen, dass diese Bezahlbarkeit durch die Art und Weise, wie dieses zur Verfügung gestellt wird, nicht hergestellt wird. Es ist nicht bloß, wie eben schon gesagt wurde, nicht einfach bloß eine Ideologie, sondern das ist ja in der sonstigen Marktwirtschaft tatsächlich so, dass egal wie groß oder klein der Geldbeutel ist, der Kapitalismus es hinbekommt, die Produkte zu produzieren, die zu der Kaufkraft passen, die sie ausnutzen wollen. Und insofern es für jede Sorte Zahlungsfähigkeit das Angebot gibt. Und dass da immer Mangel auftritt, auch bei den Leuten, das liegt nicht einfach, das drückt sich dann daran aus, dass sie sich was nicht leisten können. Aber das drückt sich nicht daran aus, dass tatsächlich Zeug, was sie unbedingt nötig, nicht produziert worden wäre. Und das ist bei den, das, wie gesagt, das hat das, deswegen habe ich gleich zum Einstieg gesagt, es ist interessant, wie die Regierung sich darauf bezieht. Wenn die Regierung sagt, sie muss billigen Baugrund zur Verfügung stellen, dann geht sie offenbar von dem Urteil aus, dass eben dieser billige Baugrund, der die Voraussetzung für bezahlbare Wohnung ist, von denjenigen, die die Zahlungsfähigkeit ausnutzen wollen, nicht zur Verfügung gestellt wird. Und dann ist ja gerade die Frage, warum tun die das nicht und warum macht das dann, warum meint der Staat an dieser Stelle, der sich bestimmt nicht auf den Standpunkt stellt, er wäre dafür zuständig, bezahlbare Autos herzustellen. Aber an dieser Stelle sagt er doch, das ist ein Anliegen, das ich verfolgen muss, weil das diejenigen, die in dieser Sphäre Geschäft machen, nicht tun. Das ist ja der Inhalt von Wohnungsnot. In allen anderen Sphären ist der Mangel einer, den die Leute leiden. Die Tatsache, dass sie an was nicht rankommen. In 99% der Fälle nicht der Tatsache geschuldet, dass das Zeug, das zu ihrem Geldbeutel passt, schlicht und einfach gar nicht hergestellt wird, sondern dass das die Art und Weise, wie sie sich ihr Geld einteilen müssen, für alles Mögliche nicht reicht. Aber dieses alles Mögliche, was für ihr Geldbeutel nicht reicht, das fehlt nicht, sondern das ist da. Und dass sie es nicht kriegen können, ist das Problem und die Schranke für ihren Konsum. Wenn jemand eine Wohnung auf den Markt stellt, dann gehen die Schlangen bis an die Haustür. Schlangen, die man eigentlich sonst immer nur aus der DDR kannte, wo man mal gesagt hat, da sieht man ja, dass sie eine völlig untaugliche Produktionsweise sind. Es ist ja übrigens auch so, auch nach der Seite hin will ich dir recht geben, dass es ja streng genommen auch gar keinen Mangel an der Herstellbarkeit von Wohnungen gibt. Es gibt ja keine fehlenden Kapazitäten im Baugewerbe. Es ist ja nicht so, dass soweit es sich beim Herstellen von Wohnungen um die Produktion eines solchen Guts handelt, dass das Kapital, dass sich da nicht alles Mögliche einfallen lassen würde, um auch hier die Produktivität der Arbeit zu steigern und die Kosten für die Produktion zu senken und insofern auch durchaus den Wohnungsbau für sich genommen verbilligt und trotzdem für sich lohnend macht. Worüber selbst die Bauherren sich beschweren, ist aber, das können sie schon. Wohnungen billiger bauen, die vielleicht noch vor 10 Jahren das Doppelte in der reinen Baukost gekostet hätten. Aber was sie nicht können, ist Bauland zu einem Preis zu bekommen, der, wenn sie den Preis, den sie für das Bauland zahlen müssen, zusammen addieren mit dem, was es sie kostet, die Wohnung hinzustellen, eine Wohnung hinstellen können, wo sie dann noch einen Überschuss damit machen. Dass das ihr Kriterium ist, dass sie damit einen Überschuss machen können, wollte ich überhaupt nicht dementieren. Ich wollte nur sagen, hier ist offenbar die Tatsache, dass man dafür, um irgendwo eine Wohnung hinzustellen, erstmal ein Stück Gegend braucht und diese Gegend so teuer ist, der Grund dafür ist, warum sich das Bauen von Wohnungen nicht lohnt. Und nicht einfach die Tatsache, dass da die Unternehmer nicht in der Lage wären, die Preise zu senken und die Kosten so zu organisieren, dass die für sich betrachtet einen Überschuss hervorbringen würden. Also gerade wenn man sagt, es geht um bezahlbaren Wohnraum, muss man sich ja fragen, was ist denn die Schranke der Bezahlbarkeit? Und die Schranke der Bezahlbarkeit ist interessanterweise gar nicht, dass die Wohnung als solche, was es halt kostet, so ein Ding heutzutage zu konstruieren und aufzurichten, sondern das Rankommen an die Fläche, die man dafür braucht, um diese Wohnung irgendwo hinzustellen. Und zwar nicht, weil es die nicht gäbe, sondern weil die so teuer ist, dass sich dann insgesamt unterm Strich das Investieren in diese Sphäre nicht lohnt. Und dann hat man tatsächlich das Paradox, dass, wie du sehr richtig sagst, von zu wenig bezahlbarem Wohnraum die Rede ist. Und eigentlich ist es gar nicht so, dass der Wohnraum nicht bezahlbar herstellbar wäre, der schon, sondern die Voraussetzung dafür, diese überhaupt hinzustellen, nämlich das Verfügen über ein Stück Land, auf dem die Wohnung stehen soll, so in den Preis steigt, dass diesen Preis, und das beansprucht ein anständiger Kapitalist ja schon, dass die Kosten, und für ihn sind das ja Kosten, dass er dieses Land pachten oder kaufen muss, dass diese Kosten durch die Miete nicht wieder reinholbar sind, in dem Umfang, wie er das von seiner eigenen kapitalistischen Berechnung her gerne täte.
Ja, aber andererseits, wie die Politik sich dazu verhält, das hat auch andererseits zum Ausgangspunkt, wie Mieter trotz dieses Spekulationsunwesens in den Boden dennoch so geschäftsumtriebig sind, dass sie das Mieten gerade trotz dieser Unkosten aus dem Boden oder auch aus dem Bodenwert heraus trotzdem so geschäftsumtriebig sind, dass sie Mieten durchzusetzen versuchen, wo sie eben gleichfalls auf ihren Schnitt kommen.
Das wird schon so sein. Das wollte ich nicht im Mindesten bestreiten. Es ist bloß so, verstehst du, wenn massenhaft Leute auf die Straße gehen und sagen, inzwischen nimmt die Miete bis zu 50% meines Einkommens ein, das ist untragbar. Dann war ja nicht die Behauptung, die wohnen nicht, sondern dann war die Behauptung, da ist ein Hindernis für das Passen dessen, was man da unbedingt haben muss, nämlich einen Platz, um seinen Kopf irgendwo hinzulegen. Und dem, was die Leute verdienen, verdankt sich einer ganz eigenartigen Sorte Preissteigerung. verdankt sich einer Sorte Preissteigerung, die mit der materiellen Herstellung des Gutes, die da immer teurer wird, nichts zu tun hat. Das war die Behauptung. Wenn man von Wohnung, einerseits gibt die Bundesregierung jedes Jahr, gehört zu ihrem Paket mit dem Wohnungsgipfel, den sie gemacht haben, gehört zu ihrem Paket, kann vielleicht an dem Beispiel nochmal illustrieren. Macht sie Vorschläge, wie die Städte und Kommunen selber es in die Hand nehmen könnten, billige Baufläche zur Verfügung zu stellen, auf die sie dann selber Wohnungen errichten lassen, und schlägt den Firmen vor, die sollten das auch tun. Sie sollten also zurückkehren zu der Praxis des Frühkapitalismus, des Herrn Krupp und Co., wo es dieses Problem offensichtlich auch schon mal gegeben hat. Und die dann gesagt haben, dann bauen wir die Wohnung als Firma halt selber, weil diejenigen, die dafür zuständig sind, die Eigentümer von Grund und Boden, auf deren Fläche dieses Ding hingestellt werden soll, Preise nehmen, die tendenziell verhindern, dass die Leute mit der Kombination dieses Preises und den anderen Preisen, die sie sonst noch zahlen müssen, bei den Löhnen, die Unternehmen zahlen, nicht mehr zusammenpassen. Das ist ja der Ausgangsbefund. Den habe ich ja nicht gefunden und erfunden, sondern das sagen ja die. Dass der Kapitalist, dass der Bauunternehmer das nur macht, wenn er auf seinen Schnitt kommt, ja, das ist der ausgemachte Ausgangspunkt. Aber dass das eigenartige Ergebnis ist, dass wenn der Bauunternehmer in dieser Sphäre exakt die gleiche Kalkulation anstellt wie anderswo, das Gut, was er damit herstellen will, einfach nicht zustande kommt in dem Umfang, wie gesellschaftlich betrachtet nötig wäre. Also wir müssen uns gar nicht darum streiten, dass es um bezahlbaren Wohnraum geht, sondern der Streit geht darum, was heißt denn eigentlich bei dieser Ware bezahlbar? Das heißt bei der Ware offenbar was anderes als beim Auto und bei der Currywurst.
Die andere Verlaufsform, die du gesagt hast, ja, die ist auch nicht einfach die geläufige. Leute wohnen und sagen, sie leben aber nicht mehr. Also das, wo dann so eine Zahl gesagt wird, 50% des Einkommens wird fürs bloße Wohnen aufgefressen. Es ist nicht einfach die allgemeine Verlaufsform der modernen Armut. Dass der Mensch in seiner wunderbaren Freizeit mit der großartigen Aufgabe ganz frei betreut ist, dauernd auszuwählen, was kann er sich leisten und was verschiebt er lieber. Was die sagen, und das macht auch den Protest bei denen so böse, ist, das Bezahlen für Wohnung untergräbt meine gesamten Einteilungskünste. Das ist auch eine Verlaufsform, die muss man ernst nehmen. Das ist nicht einfach das Business as usual der modernen Armut. Und auch das findet übrigens öffentlich Anerkennung. Deswegen kennst du diese Zahl überhaupt. Ja, dass die Organe der Öffentlichkeit und die Politik diese Zahl veröffentlicht. Bis zu 50%. Das ist zwar einerseits eine Verharmlosung, aber andererseits wird die überhaupt bloß veröffentlicht, weil die da selber drauf aufmerksam machen, so hier gerät etwas zu unserem Laden sonst regulär dazugehörendes und funktionierendes ins Rutschen.
Das verstehe ich aber deswegen nicht ganz frei, weil du sagst, dass würden die normalen, was wie die mit den Wohnkosten konfrontiert sind, das wurde ja in allgemeine Einteilungskunst durcheinander bringt. An welchen, wer hat denn diesen, den Maßstab, das zum Problem zu machen? Es ist doch im Gegenteil, ist es doch gesellschaftlich anerkannt. Zu berappeln hat man im Durchschnitt seine 30, 40, 50 Prozent für eine pure Existenzvoraussetzung, wie das Dach über dem Kopf ist.
Aber das stimmt aber nicht. Umgekehrt. Ich gebe dir ja recht. Ja? Eingerichtet ist erstmal das Verhältnis, für diese Lebenskunst sind die Leute selbst zuständig. Das ist überhaupt das Reich der Freiheit, sich da reinzufinden. Mache ich den langlebigen Konsumartikel im Dezember, dann gibt es den unterm Weihnachtsbaum oder verschiebe ich den zum nächsten Geburtstag, dann ist das erst Mitte Juli. Das ist das Übliche. Und deswegen ist es ja so ein Stupser für einen, so gibt einem einen Grund zum Nachdenken, wenn dieses Übliche von den Einrichtern dieses Üblichen zu etwas erklärt wird, ja, jetzt ist da irgendwas nicht mehr wie üblich. Da passiert was, was man nicht weiterlaufen lassen kann. Und da sagen Sie genau zwei Verlaufsformen. Die eine Verlaufsform ist, es gehört zu den Metropolenstädten dazu, dass es ernstlich wirklich für Leute, die dort arbeiten und leben wollen, gar keinen bezahlbaren Wohnraum gibt. Und das andere, was Sie dazu sagen, und die Leute, die eine Wohnung haben, stoßen bei den Mieten, die ihnen abverlangt wird, an eine von der Politik anerkannte Grenze des Zumutbaren. Was Sie da meinen, ist dieser Zynismus, dann funktioniert die Lebenskunst dieser Leute nicht mehr. Und da haben Sie übrigens recht, die funktioniert dann irgendwann wirklich nicht.
Also redest du von...
Sollen ja auch noch die Kinder ernähren und weiß ich, was sie also, alles machen.
Also redest du jetzt vom Verhältnis des Staates dazu, was, ja, was den Leuten an ihren normalen Einteilungskünsten verunmöglicht wird.
So, und da macht der Staat einen darauf aufmerksam, dass in dieser Sphäre des bürgerlichen Lebens etwas stattfindet, was er nicht einfach für übrig hält. So kommt hier die Hinleitung zu, vielleicht nehmen wir das mal ernst und sagen, vielleicht ist da ja auch tatsächlich was Außerordentliches in dieser wunderbaren Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, vorhanden. Und das Stichwort war wirklich, also diese Verbrecher von der Immobilienwirtschaft, ne? Das sind doch einfach Schönheiten, die es heutzutage gibt. Da gibt es eine Talkshow, der Mieter meldet sich und sagt, es geht nicht mehr. Und dann sagt ihm der Verbrecher von der Immobilienindustrie, stimmt, auch wir können nicht mehr. Uns geht die Rendite aus, weil die Bodenpreise sind so hoch, dass es in keinen rentablen Preisen mehr darstellbar, heißt es dann bei denen.
Also ich finde die Beiträge total interessant, aber ich würde gerne erstmal den Vortrag selber hören.
Na gut, das war halt ein Einwand, dann muss man das,
ja, das war schon mehr als ein Einwand.
Also um nochmal an das Letzte anzuknüpfen, die Bauherren selber verweisen auf Grundstückspreise und Pachten und sagen, ihre Gewinnkalkulation geht bei den Preisen nicht mehr auf. Ihr Geschäft, was daran besteht, wie das Geschäft jedes Kapitalisten, eine zahlungsfähige Nachfrage gewinnbringend auszunutzen, ist bei dem Verhältnis von Preisanstiegen für Baufläche und Einkommen, das die Leute haben, nicht mehr, wie Sie so schön sagen, darstellbar. Dann gehen wir mal davon aus, dann ist das so und dann stellt sich ja die Frage, warum ist das so und worauf beruht das eigentlich? Muss man mal ein bisschen grundsätzlicher werden und sich die Frage vorlegen, wieso es überhaupt so etwas gibt wie den Preis für eine Fläche. Was das eigentlich für ein eigenartiges Verhältnis ist. Der erste Unterschied, um mal ganz, ganz elementar anzufangen, zwischen Grund und Boden und den anderen Produkten der Arbeit, die sonst so in der Gesellschaft, im Kapitalismus vermannigfacht werden, ist ja wirklich die schlichte und sehr banale Tatsache, dass Grund und Boden nicht ein produziertes Gut ist, wie die Ökonomen so schön sagen, nicht vermehrbar, und sagen, ja, das ist ja auch nicht so schön, dann gibt es ebenso viel, wie es gibt. Es gibt so viel Boden, wie es gibt. Es ist erst nicht produziert, sondern die Menschheit, egal in welchem gesellschaftlichen System sie lebt, findet das vor. Und das Zweite, was eigentlich schon wesentlicher ist für das, wie wichtig oder welche Rolle eigentlich dieser banale Tatbestand spielt, ist, dass Grund und Boden ja auch kein Produktionsmittel ist in dem Sinne. Das ist halt der Ort, wo Produzieren stattfindet und Wohnen und Straßenbahn fahren und Regieren und was auch immer. Der Platz, an dem alles und jedes stattfindet und geht als solches in die Tätigkeit, in die Produktion, die darauf stattfindet, in keinster Weise ein. Das unterscheidet Boden in seiner begrenzten Menge von anderen Naturstoffen. Bei denen mag es auch so sein, dass die in der Menge begrenzt sind und endlich und irgendwann vielleicht mal alle. Das trifft übrigens für den Boden nicht zu, weil dann wird er nicht verbraucht. Aber der Boden als solcher, als bloßer Standort, ist eine bloße Produktionsbedingung, eine bloße notwendige Voraussetzung für alles und jedes, was man tut. Wenn man über ihn verfügt, wenn man den Ort hat und man das tun kann, was man tun will, kann man loslegen, aber ohne ihn geht halt banalerweise, ebenso banalerweise nichts. Und das kann man ja auch positiv ausdrücken. Das ist ja wiederum jetzt vom Standpunkt eines Menschen, der ein solches Stück Gegend in dieser Gesellschaft hat, das Schöne an dieser Tatsache. Grund und Boden ist zugleich etwas, was jeder für jede Tätigkeit unbedingt braucht. Der ganze Lebens- und Produktionsprozess geht auch unter der Voraussetzung, aber auch nur unter der Voraussetzung los, dass man über den Ort verfügt, wo man das stattfinden lassen kann und stattfinden lassen will. Und dass Grund und Boden hierzulande Privateigentum ist, bezieht sich allein und ausschließlich auf diese letzte Bestimmung von ihm. Privateigentum heißt ja, alles, was es an Ort in einer Gesellschaft gibt, steht in einem privatrechtlichen Verhältnis zu irgendeinem Eigentümer. Der hat die rechtliche Verfügung über diese Parzelle oder diese Ecke der Welt und sein Wille entscheidet darüber, was andere mit diesem Stück Grund und Boden anfangen können. Und da kann man mal wieder auf die Ökonomen zurückkommen, die einem da Märchen erzählen. Die sagen, dass Grund und Boden knapp ist, dass der fehlt, das läge daran, dass es davon zu wenig gibt. Das Verhältnis ist eigentlich genau umgekehrt. Privateigentum ist Grund und Boden nicht wegen seiner Endlichkeit und auch nicht wegen seiner Nichtvermehrbarkeit, sondern schlicht und einfach deswegen, weil der Staat verfügt, dass es so sein soll. Es gibt ja kein Gebiet, es gibt ja keine Gebiete auf der Welt einfach so, sondern jedes Gebiet auf der Welt ist Teil eines Staates, eines politischen Systems. Unterliegt einer politischen Herrschaft, die das Regime über das Land hat, sozusagen der oberste Grundherr, über das ganze Land ist. Übrigens das auch ganz praktisch. Und in der bürgerlichen Herrschaft existiert dieses Verhältnis von Staat und Territorium, also die Fläche, wo die Hoheit halt gilt, über die dieser Staat verfügt, existiert so, dass der Staat verfügt hat, diese ganze Fläche soll Privateigentum sein, soll in das die private Verfügungsmacht von einzelnen Eigentümern gegeben sein. Das ist ein Akt seiner politischen Gewalt. Und diese politische Gewalt ist dann auch der einzige Grund dafür, warum das Ding als Privateigentum existiert. Das Privateigentum an Grund und Boden hat überhaupt gar keine andere ökonomische Bestimmung, gar keine ökonomische Bestimmung im engeren Sinne, sondern ist ein rein politisches Verhältnis zwischen der Staatsgewalt und den Bürgern, die als Eigentümer über eine Fläche von ihm ins Recht gesetzt sind und mit den Rechten ausgestattet sind, die er verfügt, die sie haben wollen. Es ist also gar nicht die quantitative Begrenztheit der vorhandenen Fläche als solche, die der Grund dafür wäre, dass man an Grund und Boden, dass Grund und Boden knapp, teuer ist. Es liegt nicht an einem Naturverhältnis zwischen den Tätigkeiten, die auf ihm verrichtet werden sollen, und der Grundlage selber, sondern damit aus dieser Knappheit, aus dieser Begrenztheit der Menge überhaupt ein ökonomisches Mittel gemacht werden kann, muss überhaupt der Grund und Boden selber diese rechtliche Verfügung haben, muss ein ausschließendes Verhältnis konstituieren zwischen dem Eigentümer und dem Stück Gegend, das er halt besitzt. Wenn das so ist, wenn der Staat das so einrichtet und sagt, ja, bei mir soll Privateigentum nicht bloß von Produktionsmitteln und Arbeitskraft, sondern auch eben von den flächenmäßigen Grundlagen jeder Tätigkeit sein, wenn das so ist, ja, dann entfaltet tatsächlich, und das wird im Folgenden zu zeigen sein, dann entfaltet tatsächlich die Tatsache, dass es von dieser Fläche nur eine begrenzte Menge gibt, seine gesellschaftliche Wucht. Eben deswegen, weil dies dem Grundeigentümer die Macht verleiht, von jedem, der diesen Grund und Boden für irgendetwas benutzen will, einen Tribut zu verlangen, also daraus für sich eine Geldquelle zu machen. Und dieser Geldquelle, das kann man an der Stelle ja auch schon mal festhalten, die hat was sehr eigenartig Abstraktes. Es ist ja streng genommen gar nicht so, dass der Staat verfügen könnte, dass ein Stück Boden eine Geldquelle ist. Wenn er das tut er ja, wenn er sonst das Eigentum garantiert, auch nicht. Er garantiert, wenn er ansonsten das Eigentum garantiert, garantiert er das Eigentum an Geldquellen, also das Eigentum an Produktionsmitteln oder das Eigentum an der eigenen Arbeit als Mittel des Geldverdienens. Garantiert er aber ein Produktionsverhältnis, was es tatsächlich seitens derer, denen er das garantiert, ökonomisch gibt. Das Eigenartige, was er beim Grundeigentum tut, ist, dass er wirklich bloß dieses abstrakte Verfügungsrecht verordnet. Und die Frage, wie und warum wird daraus eine Geldquelle, ist gar nicht einfach das Resultat dessen, was er da tut, sondern hängt an der Art und Weise, wie das dann von denjenigen, die diese Gegenstücke besitzen, ausgenutzt werden kann und ausgenutzt wird. Da hat ja nicht jemand was produziert, dem jetzt sozusagen das Produkt seiner Arbeit oder fremder Arbeit als Eigentum garantiert wird, sondern das ist ja wirklich bloß eine Ecke Erdkruste und die gehört jetzt jemandem. Und ob und inwiefern was daraus gemacht werden kann als Geldquelle, ergibt sich gar nicht aus dieser Fläche selber, sondern aus dem Verhältnis, in das der Grundeigentümer zu den anderen Gesellschaftsmitgliedern tritt, was er denen dafür abverlangt, dass sie es benutzen dürfen. ihr dazu, wenn euch wenn da irgendwelche Unklarheiten bestehen an der Stelle, müsst ihr das jetzt gleich sagen, weil das ist ein bisschen elementar. Mache ich einfach weiter.